Wir haben drei Überraschungsgäste heute. Wer ist da? Der Buddha, der Versucher und der liebe Gott. Und als Unterüberschrift habe ich gewählt, ein Gipfeltreffen der besonderen Art. Und diese Worte beziehen sich auf eine Lehrrede, auf eine Belehrung des Buddha, die in der mittleren Sammlung zu finden ist. Eine Einladung des Brahma ist sie benannt. Und es geht tatsächlich um die Begegnung von drei sehr besonderen Persönlichkeiten, die zu einem ungewöhnlichen Treffen zusammenkommen. Das ist einmal der Erwachte, der Buddha, der Vertreter einer auch anderen Dimension, jemand, der Leiden hinter sich gelassen hat, der aus dem Daseinstraum erwacht ist. Da haben wir ein Wesen, das Bhakka genannt wird, Bhakku, ein Himmelswesen, ein reines Wesen, ein Wesen, das aber auch ein Stück weit der Verblendung unterliegt. Und wir haben Mara, den Oberverführer dieser Welt, der für Weltlichkeit, Körperlichkeit, Sinnlichkeit, aber auch für Sterblichkeit steht. Und diese Lehrrede, vielleicht habt ihr mal reingeguckt, ist tatsächlich eine, die merkwürdig ist, die auch sehr inhaltlich sehr fordernd ist, auch wenn man vielleicht gar nicht das unmittelbar spürt, aber da steckt sehr viel drin. Und ich dachte gerade, diese Lehrrede braucht so etwas wie eine Gebrauchsanleitung. Weil, wenn man sie sich anguckt, bestimmt Zweifel und Fragen auftauchen, wenn ich das so lese, was soll mir das sagen? Wie ernst soll ich das nehmen? Wenn da steht, der Buddha, der Verführer dieser Welt und der liebe Gott haben sich getroffen, was soll ich davon halten, dass die 30 irgendwie mal zusammengestellt haben und haben ein Gespräch miteinander geführt? Kann ich gut nachvollziehen. Deshalb wollte ich drei Modelle euch mal einfach nennen, drei Perspektiven, aus denen man diese Lehrrede betrachten kann und aus dieser speziellen Perspektive, die für einen persönlich passt, das an Honig herausziehen kann, was vielleicht einem gut tut. Das erste Modell. Nehmen wir mal an, da ist jemand, der Menschen, Tiere und sich selbst für reale Wesen hält. Der also da denkt, dass Hunde, Katzen, Tiere, die Zeitgenossen um ihn herum und seine eigene Person, dass das real existierende Wesen sind. Wenn jemand dieser Auffassung ist, ist er gut beraten, auch zu sagen, der Buddha war genauso und der Bhakka war genauso und Mara genauso lebendige Wesen, sozusagen historische Personen auf dieser Ebene. Dann wäre das Gespräch, das diese Lehrrede abbildet, so etwas wie ein historisches, jenseitiges Treffen von Wesen, die dieselbe Wirklichkeit haben wie wir auch. Wer das nicht kann, und ich kann das gut nachvollziehen, dass die allermeisten Menschen heute, auch viele Buddhisten, nicht diese Perspektive einnehmen können, die sind vielleicht ganz gut beraten, wenn sie dieselbe Mitteilung, die wir erleben, sozusagen aus der psychologischen Perspektive sehen, die psychologische Brille aufsetzen und sagen, was sich da trifft, ist nichts anderes als bestimmte geistige Dispositionen, Haltungen, die man einnehmen kann, Rollen, die man im Leben spielen kann. Und zwar wäre das sozusagen ein Ringen zwischen unterschiedlichen Lebensauffassungen, zwischen dem, was etwa der Buddha repräsentiert, Weisheit, Mitempfinden, auf der anderen Seite, was das himmlische Wesen Bhakka repräsentiert. Nehmen wir die Beispiele Herzensfrieden, Mitempfinden, Freude, Güte, Wohlwollen. Oder nehmen wir die geistigen, psychischen Eigenschaften, die ein Mara repräsentiert, sinnliches Verlangen, weltliche Orientierung, auch so ein bisschen Falschheit, Verschlagenheit. Und diese Lehrrede ist dann nichts anderes als sozusagen das Ringen dieser unterschiedlichen seelisch-geistigen Dispositionen, die ja in uns vorhanden sind. Ja, nach dem Motto, welche heilsamen, welche unheilsamen Kräfte gibt es in dieser Existenz und was obsiegt am Ende, warum? Es gibt eine dritte Variante und die lautet, dass das, was wir hier lesen, schlicht und einfach eine Fiktion ist, eine Dichtung, eine Art von literarischem Produkt. Ja. So wie ein Schauspiel, das irgendwo aufgeführt wird, das uns unterhalten soll, von dem wir vielleicht etwas lernen sollen. Ja. So hat sich da jemand dran gesetzt, eine Story aufgeschrieben, die uns ihre Art von Wirklichkeit nahe bringt, obwohl das nach unserem Verständnis von Realität sich so nie abgespielt hat. Nicht? Bhikkhu Bodhi hat vor vielen Jahren mal die Idee in Umlauf gebracht, dass das, was inhaltlich in dieser Lehrrede dargestellt wird, nichts anderes ist als eine, oder nichts anderes sein kann, als eine Dramatisierung der Inhalte, die man in der Wurzeldarlegung, Klammern M1, findet, wo dieselben Themen, wo dieselben buddhistischen Inhalte sozusagen abstrakt, philosophisch in Begrifflichkeiten vorgestellt werden, hier dasselbe noch einmal in einer Art Rollenspiel. So. Weil, in Klammern, merkwürdigerweise, diese beiden Lehren an derselben historischen Quelle sozusagen stattgefunden haben. Das ist jetzt nur so eine Idee, um zu zeigen, wie unterschiedlich man eine Lehrrede betrachten kann. Und ich behaupte, jeder findet, wenn er oder sie will, einen Zugang, um zu sehen, was kann ich von dieser Rede lernen. Aber, und das ist auch ein Punkt, auf den ich nochmal hinweisen will, es geht nicht so sehr jetzt nur zu gucken, was haben die da miteinander zu verhackstücken gehabt. Ja? Sondern was da passiert, ist ja immer etwas, was uns das selbst angeht. Weil diese drei, ob wir das wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, halten uns ja einen Spiegel vor. Sie sagen ja nichts anderes als, Leute, da findet ihr euch wieder. Guckt, welche Elemente in euch da sind, guckt, in welchem Verhältnis die zueinander stehen und fragt euch am Ende, in welche Richtung eure innere Entwicklung gehen soll. Das war der lange Vorspann, aber vielleicht war das ganz gut, mal zur Orientierung, bevor ihr euch lange wundert, was will der ausgerechnet mit dieser Lehre. Aber jetzt sind wir dabei, die Einladung eines Brahma heißt. Der Buddha spricht zu seinen Bhikkhus nach dem Motto, Leute, ich will euch mal über etwas informieren, was mir dieser Tage passiert ist. Ich war da in einer Stadt, die Ukata heißt, und da ging es mir in meinem Geiste auf, ach, was ist denn mit diesem Brahma Bhaka los? Und ich habe festgestellt, dieser na, Mann kann man gar nicht sagen. Dieses Wesen hat völlig irrige Ansichten über das Dasein, über das Leben. Und die stelle ich euch zunächst mal vor. Dieser Bhaka glaubt nämlich, Zitat, dies ist unvergänglich, dies ist dauerhaft, dies ist ewig, dies ist vollkommen, dies ist nicht dem Vergehen unterworfen, denn dieses ist weder geboren worden, noch altert es, noch stirbt es, noch geht es dahin, noch erscheint es, und jenseits davon gibt es kein Entkommen. Das ist sozusagen ein Statement dieses Gottes Brahma Bhakku, der von sich aus sagt, so ist mein Leben, ich beschreibe euch brahmische Existenz, damit ihr wisst, wie es hier zugeht. Und der erste Punkt sagt, dies ist unvergänglich. Mit anderen Worten, er ist der Auffassung, ich war schon immer da, ich bin jetzt und ich werde immer sein. Ich wurde nicht geboren, ich werde nicht älter, ich werde nicht sterben und ich verändere mich auch nicht in der Zeit. Der Hintergrund ist, dass tatsächlich diese Wesen eine lange, lange, lange Lebenszeit haben. Das heißt, dass die unteren von ihnen bis zu einem Weltzeitalter überdauern können. Das sind kosmische Dimensionen, in denen wir uns gar nicht geistig zurechtfinden können. Und das bedeutet, sie sind während eines Zyklus des Entstehens und Vergehens eines ganzen Kosmos immer da. Sie sehen die Dinge sich entwickeln, wieder vergehen. Sie sehen die Wesen kommen und vergehen. Nur sich selbst sehen sie immer, ich bin da, ich bin gleich. Und da ist es klar, dass da fast mit einer gewissen Zwangsläufigkeit der Gedanke aufkommen muss, die da unten sind sterblich, die anderen fallen tot um und ich bin raus aus der Nummer, ich bin unvergänglich. Die zweite Behauptung ist, davon, von dieser Lebenssituation, gibt es kein Entkommen. Entkommen ist ein bisschen ein seltsamer Ausdruck. Es ist gemeint, es gibt nichts, was über diese Daseinsform hinausgeht. Also nichts Höheres, nichts Besseres, keine tieferen Erfahrungen, keine befriedigendere Daseinsweise, nicht mehr Wissen, nicht mehr Verstehen. Hier ist sozusagen Top dessen, was man im Leben überhaupt erfahren kann. Und der Hintergrund, das habe ich eben schon mal vorweggenommen, Sie sehen aus Ihrer Erfahrung heraus, oder ich muss so sagen, Sie kommen aus Ihrer Erfahrung heraus zu falschen Schlüssen. Die Erfahrung ist richtig, aber Sie haben falsche Schlussfolgerungen und sagen, ja, ich bin doch immer da. Und nun sagt der Buddha, mit meinem Gemüt erkannte ich das Gemüt von Bhaka. Heißt auf Deutsch oder Hintergrund wird da gesagt, dass der Buddha ja viel tieferen Blick hat als der normale Mensch, dass seine Erfahrungsmöglichkeiten, seine Einsichten weit über das hinausgehen, was der normale Erfahrungsschatz des Menschen ist. Und das, was hier konkret angesprochen ist, ist das, was man auch im Christlichen die Herzensdurchschauung nennt. Herzensdurchschauung heißt, dass man geistig unmittelbar sieht, was bei dem anderen hinter der Birne sozusagen in seinem Herzen vorgeht. Wenn wir das wissen wollen, gucken wir, wie verhält er sich, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik, daraus schlussfolgern wir, ach, der wird sich ärgern, ach, der freut sich. Ja. Aber hier wird gesagt, dass ein Buddha unmittelbar, wie wir mit dem Auge geistige Dinge nicht sehen, nur Objekte, sichtbare Objekte, so kann der Erwachte mit seinem Gemüt, heißt es hier, mit seinem Geist, den Geist des anderen wahrnehmen. Und nun begibt der Buddha sich, wie sich das gehört, für seinen Dienstgrad mit magischer Macht zu dem Bhaka hin und sagt, der werte Bhaka, du Brahma, bist in Unwissenheit abgeglitten. Das heißt, du hast dich mit deiner Auffassung, die wir vorhin gehört haben, ziemlich verrannt. Und jetzt passiert etwas Unerwartetes. Da ergriff Mara, der Böse, Besitz von einem Mitglied aus dem Gefolge des Brahma und er sagte zu mir, Bhikkhu Bhikkhu, halte dich da heraus, halte dich da heraus, denn dies ist Brahma, der große Brahma. Der Überwinder, der Unübertroffene, von unfehlbarer Schauung, der die Herrschaft in Händen hält, der Erschaffer und Schöpfer, die höchste Vorsehung, allerhöchster Herr und Vater aller, die da sind und jemals sein werden. Also ein ungebetener Gesprächsteilnehmer drückt sich jetzt dazwischen und ergreift das Wort und er versucht jetzt mal, den Buddha in die Schranken zu weisen. Er sagt zunächst mal, welche Qualitäten er selbst in dem Brahma sieht. Ja? Er bestätigt das, was vorher gesagt worden ist, und er fügt eine Reihe noch von anderen tollen Eigenschaften hinzu, die angeblich bei diesem großmächtigen Himmelswesen zu finden sind. Er sagt, das ist der große Brahma, der Überwinder, der Unübertroffene. Sprich, diese Person, das ist die höchste Person, das höchste Wesen in der Welt überhaupt. Er ist von unfehlbarer Schau. Auf Deutsch, der sieht alles, der weiß alles, der kennt alles, der versteht alles. Er hat die Herrschaft in Händen, allerhöchster Herr und Vater aller ist er. Ja, als oberstes Wesen bestimmst du, wo es lang geht. Du bist Herrscher in dieser Welt. Und last not least, ganz interessant, das ist der Erschaffer, das ist der Schöpfer dieser Welt. Sprich, der hat die materielle Welt, die Natur geschaffen, er hat die Tiere geschaffen, er hat euch Menschen geschaffen und er hat sogar eine ganze Reihe von Gottheiten, Himmelswesen unterhalb der Brahma-Stufe ebenfalls geschaffen. Umara setzt dann nochmal nach, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, ja, was dir für Titel und für Eigenschaften genannt sind, dann denkst du doch, das ist doch genau wie der liebe Gott. Ja, das ist doch, da ist doch in Anführungsstrichen unser lieber Gott beschrieben, der uns geschaffen hat, alles kann und alles weiß. Mara setzt nochmal nach und er warnt den Buddha jetzt vor bestimmten religiösen Praktiken. Er hat ja vorher gesagt, also misch dich da nicht ein, das ist der höchste Chef da jetzt, du machst was falsch, wenn du da jetzt querliegst. Und er sagt, im Grunde alles, was du da versuchst an Weltüberwindung, an innerer Entfaltung, nicht, an Transformation, alles das ist höchst gefährlich, das kann nur nach hinten losgehen. Zitat: Vor deiner Zeit, Bhikkhu, gab es Mönche und Brahmanen in der Welt, die das Erdelement, Wasserelement, Wind, Feuerelement verdammten, aus Ekel vor all diesen Elementen, die die Lebewesen, die Himmelswesen, die Brahma etc. etc. aus Ekel vor den Lebewesen etc. etc. verdammten und bei der Auflösung des Körpers am Ende des Lebens erlangten sie niedere Geburt. Auf Deutsch heißt das, wer sich einer religiösen Bewegung oder Praxis anschließt, hat schlechte Karten, wenn der mal stirbt, geht's übel mit ihm aus. Ja? Und wir wissen, dass das von Mara schlicht und einfach eine taktische Behauptung ist. Erstens ist es inhaltlich falsch, weil der Buddha keinen Abscheu gegen irgendwas lehrt. Er lehrt keinen Widerwillen gegen etwas oder keinen Widerstand. Was er lehrt, jawohl, in Bezug auf Weltlichkeit, guckt euch an, was das taugt, zieht eine nüchterne Bilanz, merkt am Ende, dass es nicht taugt und lasst es einfach los. Sucht euch etwas Besseres. Ja. Der Buddha hat nie negative Emotionen gepredigt, sondern bessere Emotionen und auch die Überwindung von guten Emotionen. So, und dann folgt noch ein heuchlerischer Rat. Ja, es ist doch besser, wenn man sich der Sinnlichkeit hingibt, wenn man die Welt genießt, wenn man all das schön finden kann, was da ist. Macht es doch. Und ich als Mara habe auch gar nichts dagegen, wenn jemand, man merke, in die Himmelsbereiche aufsteigt. Alles in Ordnung, macht das. Folgt meinem Rat. Wenn ihr meinem Rat nicht folgt, ist es so ähnlich, wie wenn die Glücksgöttin auf euch zukommt und ihr jagt sie mit dem Stock weg. Wer macht denn so einen Blödsinn? Ja. Also schließlich, und das ist der letzte Punkt nach dieser Propagandarede, hat ja eine richtige Propagandarede gehalten, Mara, sagt, guckt euch diese Leute hier im Gefolge von Bhaka an, also die Unterbrahmas, sag ich mal. Die haben es richtig gemacht. Ja, die haben die Welt sozusagen sein lassen und die leben jetzt ja in innerem Wohl, in Frieden. Die haben es toll gemacht. Buddha macht das auch so. Jetzt müssen wir erst mal Luft schnappen nach dieser Tirade. Und wahrscheinlich musste der Buddha keine Luft schnappen und hat ihm jetzt Antwort gegeben. Nach diesen Worten sagte ich zu Mara, dem Bösen: Ich erkenne dich, Böser. Glaube nicht, er erkennt mich nicht. Du bist Mara, Böser, und der Brahma und die Versammlung des Brahma sind alle in deine Hände gefallen. Sie sind alle in deinen Bann geraten. Böser, du glaubst, auch dieser da, also der Buddha, ist mir in die Hände gefallen, ist in meinen Bann geraten, aber ich bin dir nicht in die Hände gefallen, nicht in deinen Bann geraten. So, mit den Worten, ich erkenne dich, Böser, ist das Motiv von oben wieder aufgegriffen, dass ein Buddha eben eine andere geistige Qualität hat, dass er andere Einsichten hat, dass er ein anderes Verständnis für Realität hat. Und sein tieferer Blick, ja, durchschaut, was passiert. Er lässt sich eben nicht täuschen von dem, was da passiert. Erinnern wir uns, Mara ist ja nicht in Person aufgetreten und hat gesagt, hier bin ich Mara, jetzt sage ich euch, wo es lang geht. Sondern er ist ja in eine Person sozusagen geschlüpft, symbolisch. Er hat jemandem was eingeflüstert, das der Betreffende dann auch sagt. Ja. Und Buddha sagt von sich aus, ich bin Mara, ich bin dir nicht ausgeliefert. Und zwar in dem entscheidenden Satz, ich erkenne dich, Mara, du bist der Böse. Und was für mich sozusagen hier der springende Punkt ist, dass da eine psychologisch interessante Tatsache angesprochen wird, deshalb habe ich vorhin von Psychologie gesprochen, nämlich die Wirklichkeit oder die Wirkung, so muss ich sagen, die Wirkung davon, dass man etwas erkennt und benennt. So, ich führe das gleich aus. Vielleicht kennt ihr das Märchen vom Rumpelstilzchen. Ja? Rumpelstilzchen ist ein bisschen seltsamer alter Gnom, der eine Müllerstochter in seine Gewalt gebracht hat. Und irgendwann hat er ihr mal aus einer misslichen Situation herausgeholfen und sagt, ich habe dir geholfen, dafür krieg ich dein erstes Kind. Hört sich dumm an, aber irgendwann war das soweit. Das erste Kind war da, Rumpelstilzchen tauchte auf und sagt, so, ist ja meins, gib's her. So, der Trick ist, dieses Rumpelstilzchen kannst du außer Gefecht setzen, wenn du weißt, dass es Rumpelstilzchen ist. Und per Zufall kriegt's die Müllers Tochter raus und sagt, wie, du bist Mara, sagt sie, du bist Rumpelstilzchen. Ja? Und was passiert? Im selben Moment verliert Rumpelstilzchen seine Fähigkeit. Er ist entmachtet, er ist ein kleiner alter Gnom und aus Wut zerreißt er sich selbst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, sagen, psychologischer Punkt, der auch, habe ich erst lernen müssen, in der Medizin eine Rolle spielt, da läuft das tatsächlich um den Rumpelstilzchen-Effekt. Ja? Und zwar erfährt zum Beispiel ein Patient allein dadurch Entlastung, dass man ihm sagt, du hast das und das. Ja? Allein die Tatsache, dass jemand weiß, ich habe die und die Krankheit, ist schon seltsamerweise eine Entlastung. Ja? Warum? Man kann etwas benennen, man kann etwas formulieren und damit hat man es ein Stück weit auch im Griff. Und dasselbe wird auch angewandt in der Psychologie oder beziehungsweise Psychotherapie. Wenn jemand unter komplizierten Emotionen oder Ängsten leidet, dass man ihm oder ihr sagt, guck dir das Phänomen an. Guck an, was da ist, benenne das, formuliere es, fasse das in Worte, was dich beschäftigt und bedrängt, und du wirst feststellen, dass allein das schon eine Entlastung bringt. So. Wir kennen ja das Sprichwort Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Im Grunde ist das nichts anderes auf einer höheren Ebene oder umfassenden Ebene beschrieben, denn man kann gegen eine Gefahr gut etwas tun, wenn man weiß, das ist eine Gefahr, wenn man sie sozusagen beschreiben und formulieren kann, kriegt man damit auch eher ja, Hilfsmöglichkeiten, Instrumente in die Hand, mit ihr umzugehen, als wenn man nur vage Vorstellungen hat, da ist irgendetwas, was mich bedrängt und was mir sozusagen Kummer macht. Also das ist die psychologische Seite dieses Vorgangs, den wir eben gehört haben. Und jetzt wäre mal die Frage zu stellen, wer ist denn überhaupt Mara? Ja, wir sind üblicherweise geneigt, ihn sozusagen automatisch mit dem christlichen Teufel in Verbindung zu bringen oder zu sagen, naja, das wird der schon auch sein. Irgendwie muss das ja zusammenpassen. Ist aber weitgehend nicht der Fall. Also der Teufel ist einerseits die Personifizierung des Bösen, ja, des Üblen. Er ist der Widersacher Gottes, er ist der ewige Gegenspieler, er will den Menschen Schlimmes antun. Landläufig wird er als Chef der Hölle bezeichnet, er ist sozusagen in der Hölle verortet, er ist der oberste Dämon, sozusagen der oberste Bösewicht, der da von unten agiert. Ein Teufel will Schaden, er will Ungutes wirklich erreichen, er will Böses tun. Mara insgesamt ist nicht damit identisch. Ja? Zum einen wird nie gesagt, dass der Mara sozusagen in der Hölle zu verorten ist. In den Sutten wird er nirgendwo verortet. Da wird nie gesagt, wo er zu Hause ist, sondern er taucht auf, mal hier, mal da, ja, und macht das, was er macht. Wird man gleich sehen, was er macht. Ja. In den Kommentaren seltsamerweise wird sogar behauptet, dass Mara ein relativ hohes sinnliches Wesen ist, und zwar direkt unter den Brahmas angesiedelt. Also im hohen sinnlichen Bereich, und gilt nach dieser Tradition als Art rebellischer Prinz, der da sozusagen abgefallen ist von dem wahren Weg, den man im Himmel zu gehen hat, und da jetzt versucht, das Ganze aufzumischen. Ja. Wenn man das christlich irgendwie verfolgen will, wäre das am ehesten noch das, was wir als Luzifer kennen. Ja, Luzifer ist ja ein Engel. Oder war ein Engel, aber ein gefallener Engel, der dann später zu Satan geworden ist. Klammeranmerkung ist eine Spekulation. Kann durchaus sein, dass diese Idee sozusagen von Indien über Persien nach Europa gekommen ist. Aber das ist unerheblich. So, um was geht es bei Mara? Er wurde ja auch als Böser bezeichnet. Ja? Das Böse, was er sozusagen im Auge hat, er möchte nichts anderes, als dass die Wesen in seinem Herrschaftsbereich bleiben. Die können ruhig göttliche Wesen sein, aber sie sollen in seinem Bereich bleiben, wo er Macht hat, wo er sozusagen über Sterblichkeit regiert. Er ist das Sinnbild für Weltlichkeit, für Sinnlichkeit, für Sterblichkeit. Ist dadurch natürlich auch der Dauergegenspieler des Buddha. Er hat früh schon versucht, bei dem Bodhisattva das Erwachen zu verhindern. Danach hat er versucht zu verhindern, dass der Buddha lehrt. Und am Ende hat er gesagt, als der Buddha sagte, ich will jetzt sozusagen abtreten, also, ja, mach Zeit, du hast ja alles schon gemacht, was du erledigen wolltest, geh jetzt endlich, so ungefähr. Also das ist das Anliegen von Mara. Weltlichkeit, Triebhaftigkeit. So, Mara, das ist vielleicht noch ein Punkt, ist nicht nur konkrete Person, sondern ein Stück weit auch Typ. Ja. Er hat existenziell gesehen eine Art Amt inne. So wie der Götterkönig Sakka, auch Sakka ist als Typ, nicht als Person. Oder sagen wir es auf gut Deutsch, die Bundeskanzler sind immer Bundeskanzler, aber die Namen ändern sich. Der eine kommt, der andere geht. So kann man sich das auch mit Mara vorstellen. Die gibt es immer irgendwie, aber es ist nicht immer dieselbe Person. Wie alles sich wandelt, so wird diese Rolle auch immer wieder mal neu besetzt. kleinen Widerspruch, das sage ich für euch, die ihr ein bisschen euch in den Lehrreden auskennt, dass manchmal Mara mit der Sinnlichkeit direkt identifiziert wird und alle, die der Sinnlichkeit entkommen, ihn geblendet haben, heißt es. Das heißt, wenn jemand beispielsweise in der Meditation in die Jhanas kommt, also auf die brahmische Ebene kommt, hat er Mara geblendet, ist aus seinem Herrschaftsbereich raus. So. Aber in dieser Lehrrede haben wir gelesen, dass der Buddha ja sagt, auch die Brahmas hier sind in deinem Bann, sind unter deiner Herrschaft. Das scheint ein bisschen Widerspruch zu sein und die Lehrreden selbst klären das nicht direkt auf. Ich habe sozusagen eine Erklärung für mich. Es ist beides richtig. Ja, wenn man der Sinnlichkeit entkommt, ist man Mara in einer bestimmten Weise, auf einer bestimmten Ebene entkommen. Da kann er nicht mehr hin. Aber man ist selbst als Brahma immer noch der Sterblichkeit unterworfen. Und insofern ist man Mara noch nicht komplett entronnen. Ja, das wird so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Wie man das auch im Einzelnen sieht, Mara hat jedenfalls Erfolg, denn wir haben ja gesehen und gehört, wie Mara mit seinen Einflüsterungen durchaus seine Wirkung erzielt. Und Bhaka, der sich ja ein himmlisches Wesen nennt, ja, und auch eins ist, redet dem Mara nach. Er sagt genau das, was er sagt. Er wiederholt sozusagen seine eigene Dummheit, die er von den Worten Maras nochmal ins Ohr geblasen bekommt. Warum das interessant ist, das hört sich so locker an in zwei Sätzen, aber was daran interessant ist, dass mit dieser kleinen Auseinandersetzung unser überkommenes Weltbild, das christliche Weltbild, geradezu auf den Kopf gestellt wird. Es wird von unten nach oben gekehrt. Ja. Warum? Weil nicht wie wir als christlich erzogene Menschen immer geglaubt haben, Gott ist der Chef im Ring. Hier wird gesagt, nee, ihr wisst nur nicht, Mara ist der Chef im Ring. Ja? Bhaka glaubt sich souverän. Ich bin der Herrscher, ich bin der Schöpfer. Aber hier lebt, nee. Bhaka ist manipuliert. Ja. Bhaka sagt, ich bin Herrscher, wird beherrscht. Ich bin souverän, wird nicht souverän. Er sagt, ich bin allwissend, aber der Buddha sagt ihm, du weißt gar nichts. Ja, du bist völlig verblendet, du hast nicht mal eine Ahnung, was deine eigene Lebenssituation angeht. Ja. Du bist unwissend und deine Unwissenheit wird durch Mara immer neu genährt, immer aufrechterhalten. Ja. Und das Wichtigste dabei, fast das Wichtigste, ja, Brahma hält sich ja für unwissend. Nein, das war falsch, hält sich für unsterblich. Ja. Das war das Erste, was ich vorgelesen habe. Dies ist unvergänglich. Und hier hören wir, ja gerade er, auch er ist Mara unterworfen. Mara steht ja auch für Sterblichkeit. Also ein Wesen, von dem wir als ordentliche Ex-Christen geglaubt haben, dass er jenseits von Geborenwerden und Sterben ist, unterliegt wie alle anderen ja, unbelehrten Wesen ja, dem kosmischen Auf und Ab in dem Kreis der Wiedergeburt. Und auch der letzte Punkt, muss man leider sagen, hat sich Bhaka ja, getäuscht. Er sagt, hier gibt es kein höheres Entkommen. Das ist das Spitzenmodell von Dasein. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Das ist Vollkommenheit. Das ist Leidfreiheit. Hier erlebst du Frieden, Herzensfrieden, höchstes Glück. Und wir erfahren hier nichts davon. Was du erlebst, ja, tiefen Herzensfrieden jetzt, inneres Wohl jetzt, ist aber nichts anderes als eine ja, längere Pause, die einfach beendet wird durch den nächsten Abstieg, den du genauso vor dir hast wie alle anderen. So, wir haben zwei Personen in Anführungsstrichen kennengelernt, Bhaka ein bisschen Mara, bleibt jetzt noch die Aufgabe, uns dem Buddha noch ein bisschen zu nähern. Das macht die Lehrrede für uns, indem der Buddha jetzt das Wort ergreift und sagt, jetzt guck mal, jetzt guck ich mal ins Spiel, jetzt sag mal, wer ich bin, sozusagen. Zunächst mal sagt der Buddha, jetzt vergleiche ich mich mal mit dir, Brahma, dass du mal siehst, wo wir uns unterscheiden. Und er sagt, ich verstehe deinen Einflussbereich. Zitat. Soweit sich Mond und Sonne drehen, ihr Schein das Himmelsrund erhält, durch solche Welt noch tausendfach dein Herrschaftseinfluss sich erstreckt. Und hoch und niedrig kennst du dort, die voller Gier, die frei davon, was so ist und was anders ist, der Wesen kommen und ihr gehen. Hier spricht der Buddha von einer Sphäre von tausend Weltsystemen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind hier in Dimensionen zu Hause, die die menschliche Vorstellungskraft ziemlich lahmlegen. Und das ist der Wohnbereich, sozusagen der Herrschaftsbereich eines Brahma. Und das ist auch nur ein Brahma der unteren Chargen. Also das sind Dimensionen, wo man sich langsam rantasten muss. Und da sagt er aber, ja, ich sehe, Brahma, du beherrschst diese Lebenssphäre. Du siehst, wer da kommt, wer da geboren wird. Du siehst hohe, niedrige Wesen. Du siehst ihr Glück, du siehst ihr Leid. Und stehst drüber. Und ich, der Buddha, wundere mich gar nicht, dass dich deshalb Leute massenhaft verehren. Wir müssen ja erinnern, dass zur damaligen Zeit die indischen Gläubigen in erster Linie Brahma verehrt haben. Eben jenes Wesen, von dem sie glauben, dass sie herstammen. Und ich wundere mich auch nicht, dass du zu deiner irrigen Auffassung gekommen bist. Ja? Wer einerseits so verehrt ist, wer andererseits so einen großen Herrschaftsanspruch hat, demonstriert, ja, ist doch klar, dass der sich für was Besonderes hält. Aber ich, sagt der Buddha jetzt, in aller Bescheidenheit, ja, ich weiß noch ein bisschen mehr, das will ich dir jetzt mal demonstrieren. Nummer eins. Was du vergessen hast, Brahma Bhako, über deiner Sphäre, über deiner brahmischen Sphäre, in der du zu Hause bist, gibt es noch drei weitere, die du überhaupt nicht kennst, von denen du gar keine Ahnung hast. Und in dem nächsten über dir, in der nächsten Sphäre über dir, hast du selbst schon mal gelebt und bist erst in deine Situation jetzt herabgestiegen. Das hast du alles vergessen und meinst jetzt trotzdem noch, dass du der Größte bist. Ja. Und dann erweitert der Buddha so Schritt für Schritt seinen Anspruch. Er sagt, wie weit seine Einsicht, seine geistige Durchdringung der Existenz geht. Und es fängt an bei der belebten und der unbelebten Natur, wo er sagt, ja, das, was wir die vier Elemente nennen, was wir Materie nennen, was wir Natur nennen, das habe ich insgesamt durchschaut. Alles, was da an Möglichkeiten gibt. Ich habe alle Formen von Lebewesen kennengelernt, betrachtet, mir angeschaut, studiert. Fazit in einem Wort, ich durchschaue alles. Sabbat, alles. Das ist alle Facetten des Daseins. Ist möglich, dass ich das verstehe, dass ich das mir angeschaut habe. Und jetzt kommt ein kryptischer Satz, müsst ihr euch konzentrieren. Brahma, nachdem ich alles unmittelbar als das alles erkannt hatte und nachdem ich unmittelbar das erkannt hatte, woran Allhaftigkeit von allem nicht Anteil hat, behaupte ich nicht alles. Stelle ich keine Behauptung in allem auf? Stelle ich keine Behauptung von allem ausgehend auf? Behaupte ich nicht, alles ist mein? Bestätige ich alles nicht? Seid nicht überrascht, das ist das aller schwierigste Thema, das in da mal überhaupt verfügbar ist. Ja? Und keine Angst, ich werde das jetzt nicht in Einzelheiten darstellen. Heute Abend begnügen wir uns sozusagen mit der Hauptbotschaft. Ja? Und diese Hauptbotschaft bedeutet, dass der Buddha wirklich ein Wesen ganz eigener Natur ist, einer ganz anderen Dimension als der Brahma und Mara und wir angehören, der alles, deshalb das Stichwort alles, der alles, was mit den sechs Sinnen erfahrbar ist, einschließlich mit dem Geist erfahrbar ist, durchdrungen, durchdacht, gesehen, durchschaut hat und der nichts von all dem irgendwie ergriffen hat, an nichts Interesse behalten hat, zu nichts gesagt hat, das ist mein, das will ich haben, da will ich mich identifizieren. Er ist zu nichts von all dem in irgendeine Beziehung getreten. Und darüber hinaus, warum nicht? Weil ich jenseits dieses Alles etwas erkannt habe, das noch einer anderen Dimension angehört. Das ist die Dimension des Unbedingten, des Ungewordenen, des Nicht-Entstandenen, des Nicht-Gemachten. Das ist die Dimension von Nibbana. Dann gibt es noch einen Satz, den man aber gehört haben muss. Wie er diese Art von Erfahrung, über die er spricht, benennt. Er nennt sie Bewusstsein, das auf nichts mehr zeigt. Unendlich, leuchtend, allem fern. Nochmal. Bewusstsein, das auf nichts mehr zeigt, unendlich leuchtend allem fern. Und auch hier zur Beruhigung ein Satz von Bhikkhu Bodhi, der immer sagte, diese Formulierung ist eine ewige Herausforderung für buddhistische Gelehrsamkeit. Ja. Aber wir reden auch hier nicht über Dhamma Pillepalle. Ja, diese Lehrrede ist etwas, was ganz, ganz tief hinabreicht. Wie vorhin gesagt, die M1 zur Wurzel geht. Ja, hier in einer dramatisierten Weise vorgestellt. Aber so tief, wer sozusagen die Richtung erkennt, erkennt die Richtung, wo er oder sie den Ausgang findet. Deshalb kein Wundern jetzt hier, wenn jetzt sagt, ja, ach ja, gut, schön, habe ich alles sozusagen begriffen, mache ich morgens so ungefähr. Das sicher nicht, aber dass man wenigstens mal ein Gespür bekommt für die Dimensionen, in denen der Buddha zu Hause ist und über die Dimensionen mal so eine Ahnung gewinnt, die jenseits dessen ist, was auch dieses ganz, ganz hohe Wesen von Bhaka repräsentiert. Also nochmal eine ganz andere Nummer oben drüber. Also das war jetzt ein Schlagabtausch zwischen den Dreien. Und jetzt müssen wir mal gucken, noch um das abzurunden, wie dieser Schlagabtausch nun endet. Irgendwann muss es auch mal zu Ende gehen. Also zunächst meldet sich Bhaka nochmal nach dem Motto, naja, lieber Bruder, was du da jetzt gesagt hast, hört sich gut an, aber es kann ja jeder sagen. Ich habe alles erkannt und alles durchschaut. Jetzt werde ich Bhaka dir zeigen, was ich kann. Ich werde dir nämlich vor Augen entschwinden, wirst du gucken. Versucht's, kann es aber nicht. Eben, weil der Buddha mit seiner geistigen Kraft alle Dimensionen vor sich hat, sie durchdringen kann, dem kann Bhaka nicht entgehen. Und dann passiert das, was wir erwarten. Jetzt sagt der Buddha, jetzt mache ich es aber umgekehrt. Jetzt entschwinde ich euch allen. Und er macht's. Keiner sieht ihn mehr, aber alle hören ihn noch. Ja. So, und da geht natürlich großes Raunen und Schlucken durch die Runde, weil spätestens jetzt völlig klar ist, wer jetzt obsiegt hat in diesem Dreierduell, ist klar, dass das der Erwachte ist. Die Gefolgsleute von Brahma und er selbst sagen, ja, wir haben noch nie jemanden kennengelernt, um ehrlich zu sein, der solche psychischen Fähigkeiten hat und demonstrieren kann wie du. Da gibt es einen letzten Satz, den der Buddha nochmal sagt, um seine Position zu bestimmen, nämlich die Position, dass er das Dasein mit seiner Wurzel sozusagen ausgerissen hat, weil er die Gefahr in allem geworden, in allem Bedingten gesehen hat. In jedem Sein Gefahr gesehen und auch im Sein, das Nichtsein sucht, bestätige ich kein Sein, hafte an nichts, hafte nicht daran. Letzter Satz der Lehrrede. Weil Mara nicht in der Lage war, etwas zu erwidern und weil es mit der Einladung des Brahma begann, ist diese Lehrrede auf Einladung eines Brahma betitelt. Punkt. Nicht zu früh freuen, wir sind noch nicht ganz fertig, weil ich eine letzte Frage noch beantworten will. Was gehen uns nun Mara, Baka und Buddha an? Es geht ja nicht nur darum, sich ein Schauspiel anzugucken, sondern wir wollen ja auch was lernen. Meine Behauptung ist, dass diese drei uns ständig begegnen. Das ist das Dumme oder das Gute. Ja. Sicher nicht in Persona, weil als Personen sind sie nicht in unserer Reichweite, aber ihre geistigen Qualitäten sind präsent. Und zwar auf zwei Weisen. Einmal über äußere Gegebenheiten, ja, über unsere Lebensumstände, über die Kommunikation, die wir mit anderen haben, also unsere Außenkontakte. Mara, das sind all die verführerischen Einflüsterungen, denen wir permanent ausgesetzt sind. Das ist unser Lebensstil, der uns immer in weltliche Interessen hineinzieht. Das ist die öffentliche Meinung, das ist Reklame, die uns immer an unsere Sinnlichkeit, an Konsumismus, an Lebens, Anhaften erinnert. Man könnte fast sagen, dass Maras Präsenz heute vor allen Dingen über Medien vorhanden ist. Ja. Baka ist aber auch ein Beispiel, das uns immer mal wieder begegnet, da draußen in der Welt. Das ist dann, wenn man mit reinen, mit hohen Menschen noch zu tun hat. Das mögen herausragende Persönlichkeiten sein, das mögen bedeutende, verwirklichte Lehrer sein, aber es mögen auch unscheinbar erscheinende Menschen sein, die so etwas wie eine höhere Herzensqualität haben, als es der Durchschnittsmensch noch repräsentiert. Bei inspirierenden, selbstlosen Handlungen begegnen uns sowas, weil Baka, das habe ich nicht so betont, ist ein Metawesen in erster Linie, das, wie es da hieß, wie ein Vater sich um seine Mitwesen kümmert. So. Und Buddha natürlich als ein nicht übertreffbares Vorbild, das das eigentliche Licht am Horizont unseres Lebens ist, weil in der Substanz seine Lehre heute immer noch verfügbar ist. Und da begegnet uns der Buddha, wenn wir uns mit seinem sein Lehrgebäude beschäftigen, wenn wir mit der Gemeinschaft zu tun haben, die wir vielleicht kennen und die wir sozusagen auch unterstützen, in der wir dasselbe erreichen wollen wie der Buddha. So. Aber das Ganze ist nicht nur etwas, was uns von außen immer mal wieder begegnet, sondern auch in uns vorhanden ist. Das sind die inneren Stimmen für uns. Ja. Denn wir sind ja ständig am Überlegen und ständig am Nachdenken, ständig spuckt der Geist irgendwas aus. Das sind innere Gespräche, aus denen wir nicht rauskommen. Mit anderen Worten, in uns sind dieselben Persönlichkeitsanteile, die wir hier kennengelernt haben, dieselben Persönlichkeitsanteile wirken in uns, treiben ihr Wesen oder Unwesen. Und demonstrieren und manifestieren die Qualitäten, um die es geht. Mara, das sind all die untauglichen psychischen Impulse, die in uns aufkommen. Das sind die eigenen geistigen Verwirrungen, das ist unsere Weltversessenheit, das Interesse am Vordergründigen, am Banalen, aber auch Neid, Geiz, Ärger, all das, was so als normal menschlich erscheinen will, es aber im Grunde gar nicht ist. Baka ist die Qualität sozusagen der übermenschlichen Potenziale, die ja auch bei uns vorhanden sind. Es ist ja nicht so, dass wir nur menschlich sind, sondern wir haben auch Anteile in uns, die darüber hinausgehen. Also wenn sich Wohlwollen, Freundlichkeit, Mitfreude, Mitempfinden, Gleichmut, wenn die präsent sind, wenn man diese innere Stimmungslage kommt, dann ist das etwas, was uns an Brahma erinnert. Und Buddha schließlich, das sind die transformierenden Kräfte, über die wir auch verfügen. Denken wir an Vertrauen, Tatkraft, Sammlung, Achtsamkeit, Weisheit. Das sind die Punkte. Menschen sind fähig zu heilsamem Handeln. Menschen sind fähig zu handeln, das auflösend ist. Auflösendes Wirken ist uns möglich. Und das sind die buddhistischen Eigenschaften, die da sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, dass wir den inneren Dialog, den wir ständig führen, nicht einfach so laufen lassen, sondern dass wir ihm Richtung geben und dass wir ihn ein Stück weit auch kontrollieren und steuern. Mara gilt es zu enttarnen, das haben wir gehört. Du bist Mara, nicht mehr mit mir. Die ganze Zeit, ja, ab heute nicht mehr. Ja? Das sind all die negativen Eigenschaften und Gewohnheiten, die wir haben. Mara, ich kenne dich, Schluss damit. Baka, die emotionalen Qualitäten, die du Baka hast, jawohl, ich will gucken, dass ich die mehr in mir entfalte, als das bisher der Fall war. Und der Buddha schließlich, der zeigt uns eine absolute Überlegenheit und eine Möglichkeit der völligen Freiheit aus den samsarischen Verflechtungen. Und das ist der Maßstab, den wir uns zu eigen machen. Und wir sind auf bestem Wege, wenn wir sagen, die Empfehlungen, die du gibst, die probieren wir zumindest mal aus. Wir bleiben dran. Und wenn wir auf dem Übungsweg sind, dann bleiben wir drauf und kommen vielleicht erst auf den wahren Übungsweg, der uns auch ans Ziel führt. Letzter Satz, das ist meine Bemerkung. Damit ist diese Lehrrede Einladung eines Brahma auch eine Einladung des Buddha an uns, in diese Richtung zu gehen, die ich eben kurz angerissen habe. Jetzt können wir durchatmen.